So lasst uns gemeinsam vor den Herrn treten und hören, was er uns zu lehren hat. Ich möchte zu Beginn einmal beten. Vater, ich danke dir, dass du uns verheißen hast, dass wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, du mitten unter uns bist. Herr, daran glaube ich, dass du mitten unter uns bist und ich bitte dich dafür, dass du jetzt geistliche Augen öffnest, dass du Herzen öffnest und dass du jetzt wirkst und zu einem jeden von uns sprichst auf deine ganz eigene persönliche Art und Weise, Vater. Amen. Liebe Gemeinde, wir befinden uns in der Predigtreihe. Behandeln wir nach und nach die verschiedenen Personen rund um die Passion Christi. Und jetzt, heute geht es tatsächlich an das Kreuz, allerdings nicht mit Fokus und Zentrum auf das, was Jesus dort widerfährt, sondern es geht an das Kreuz ihm zu seiner Seite. Denn Jesus ist nicht alleine gekreuzigt worden, sondern gemeinsam mit zwei weiteren. Das war total was Normales. Ja, die Kreuzigung, die war eine gängige Hinrichtungsmethode für Verbrecher und das hat ständig stattgefunden. Deswegen wäre es eher unnormal gewesen, wäre Jesus allein gekreuzigt worden. Und deshalb wurde er hier mit zwei weiteren Verbrechern gekreuzigt, weil Jesus ja auch als ein Verbrecher galt. Ja. Wir wollen uns einen der Verbrecher genauer anschauen und um das zu tun, finde ich, ist es gut, als Grundlage den Bibeltext einmal zu haben. Den werde ich aus dem Lukas-Evangelium vorlesen, aus den Versen 32 bis 43, Kapitel 23. Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen: Er hat anderen geholfen, helfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift: Dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach: Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Amen, Halleluja. Diese Bibelstelle ist phänomenal. Hier passiert so viel, was uns so tief angeht. Und ich glaube, an jeden von uns geht das hier ganz tief im Herzen an. Ich möchte einmal das Bild malen, das hier gerade selber verschriftlich gemalt wurde. Wir haben hier Jesus, unseren Herrn, an den wir glauben, mitten in der Mitte. Rechts haben wir einen Verbrecher und links haben wir einen Verbrecher. Jesus hängt hier am Kreuz. Ihm geht's gar nicht gut. Er leidet. Er schaut dem Tod mitten ins Gesicht. Die Verbrecher, sie hängen am Kreuz. Sie leiden. Sie schauen dem Tod mitten ins Gesicht. Sie alle hängen nicht voller Vergnügen. Was passiert vorm Kreuz? Vorm Kreuz steht das gesamte Volk und schauen dabei zu, wie diese drei Menschen leiden. Und dann haben wir da noch ein paar Gruppen, die nicht nur zuschauen. Die Obersten. Sie schauen sich Jesus an, der ja sagt, er sei der Sohn Gottes. Oh ja, wenn du doch tatsächlich der Sohn Gottes bist, dann hilf dir doch selber. Ach, so lächerlich, schaut euch das an, ihr Menschen. Er hängt dort und es passiert gar nichts. Wo ist denn der Gott, von dem er die ganze Zeit redet, wenn er tatsächlich Gott sei? Und das sagen nicht nur die Obersten. Das sagen auch die Soldaten. Ha, wenn du tatsächlich Gott bist, hilf dir selber. Und nicht nur vorm Kreuz passiert das. Es passiert auch direkt zur Seite Jesu. Einer der Verbrecher sagt auch, wenn du doch Gott bist, so hilf dir und uns. Das heißt, Jesus am Kreuz ist umgeben von Verbrechern, von Spott, von Leid, vom Tod. Und dann passiert was Verrücktes. Der andere Verbrecher, der kriegt das auch mit. Und er grätscht dazwischen. Er spricht zu dem Verbrecher gegenüber und sagt ihm, du fürchtest ihn noch jetzt nicht, wo du doch in derselben Situation bist wie ich, in der Verdammnis. Du schaust der Verdammnis doch schon ins Auge. Wir hängen hier mit Recht. Dieser aber, der genau zwischen uns ist, ist unschuldig. Diese Person soll es gehen, um diesen Verbrecher. Ich möchte ihn nicht die ganze Zeit Verbrecher nennen, deswegen nenne ich ihn Dismas, weil in einem apokryphen Evangelium des Nikodemus wurde den beiden Verbrechern die Namen Gestas und Dismas gegeben. Ob sie jetzt wirklich so hießen, ist natürlich fragwürdig. Aber es ist jetzt leichter, darüber so zu sprechen, als dass ich die ganze Zeit sage, der Verbrecher hier und der Verbrecher da. Also es geht um Dismas. Was passiert hier am Kreuz? Hier am Kreuz passiert oder geschieht eine Umkehr, wie sie sein sollte. Eine Umkehr par excellence, um es so auszudrücken. Es ist keine Umkehr in einem typischen Setting. Ich meine, sie hängen am Kreuz, es sind die letzten Minuten des Lebens, aber die Art und Weise der Umkehr, die hier Dismas vollzieht, da ist so viel drin. Es ist eine 180-Grad-Kehrtwende. Um euch das auch das zu verbildlichen, ja? Wir sagen jetzt einfach mal kurz, Dismas ist in der Mitte, ja? Und zur Seite haben wir Gestas, welcher Jesus verspottet, und Dismas wendet sich zu ihm hin. Wir nehmen jetzt mal kurz Gestas als das Sinnbild des Weltlichen, das, was Jesus nicht versteht, das, welches Jesus verspottet und das, welches nicht an Jesus glaubt. Und Dismas geht dahin und sagt, nein, so nicht. Wir beide sind schuldig, damit geht er von dieser Seite auf sich selbst. So nicht, ich bin schuldig. Jesus, du bist unschuldig. Es ist einfach buchstäblich eine 180-Grad-Kehrtwende, die hier Dismas vollzieht. Und das Verrückte ist noch, dass er nicht nur diese Kehrtwende vollzieht und dann sagt, Jesus, ich glaube dir, sondern dass er dann noch nach oben schaut und sagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Was steht hier im Subtext dieses Satzes? Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. In diesem Satz steckt so viel Glaube. So viel Glaube. Jesus ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht auferstanden. Zu diesem Zeitpunkt hängt Jesus noch selbst am Kreuz und wir sehen es an den Spöttern. Keiner glaubt daran, dass Jesus wahrhaftig auferstehen wird. Aber dieser Mann am Kreuz, er sagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Dieser Satz beinhaltet, dass die Smas daran glaubt, dass Jesus nach dem Tod in ein Reich kommen wird. Und nicht nur in irgendein Reich. Die Smas sagt nicht, Jesus, denk an mich, wenn du in das Reich nach dem Tod kommst, wenn du in irgendein Reich nach dem Tod kommst, sondern er sagt, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das heißt, er glaubt nicht nur daran, dass Jesus nach dem Tod weiterleben wird, sondern er glaubt auch daran, dass er der Herrscher dieses Reiches nach dem Tod sein wird. Was muss hier am Kreuz geschehen sein, damit die Smas diesen Glauben hat im Angesicht des Todes, im Angesicht des Spotts, im Angesicht der noch fehlenden Legitimation Jesu als der wahrhafte Gott. In diesem Maß muss irgendwas im Herzen passiert sein. Und ich glaube, dass dieses Maß im Herzen einen typischen Aha-Moment hatte. Ich glaube, wir kennen es alle, weiß nicht, ob alle, aber wenn man die Bibel liest oder in einer Predigt ständig und ständig immer wieder denselben Vers hört und liest, dass man ihn oft einfach nur liest und versteht, aber gar nicht wirklich weiß, was in diesem Satz gesagt wurde. Und oft ist es dann beim 100. Mal gefühlt, dass man auf einmal diesen Vers liest. Und auf einmal beginnt das Wort Gottes in der Bibel lebendig zu werden und es springt von deinem Kopf in dein Herz und du verstehst auf einmal, dass das, was da steht, wahr ist und dass das Wirklichkeit ist und nicht nur ausgedacht. Und ich glaube, dass die Smas genau einen solchen Moment am Kreuz hatte, dass er am Kreuz hing und Jesus dort gesehen hat. Und auf einmal verstanden hat, dass das, was es mit diesem Jesus so auf sich hat, der Wahrheit entspricht. Ich glaube, es hat Klick gemacht in seinem Herzen. Ich weiß nicht wann genau, vielleicht als Jesus gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vielleicht einfach nur, wie er da hängt, so voller Leid. Aber die Smas sagt zu Gestas, wahrhaft, dieser ist unschuldig. Das ist auch so ein Glaubenssatz, dieser ist unschuldig. Wie gesagt, ans Kreuz kommen nur Verbrecher, kommen nur Menschen, die es verdient haben nach rechtlichen Sprüchen und dergleichen. Das heißt, die Smas kann eigentlich mit Recht davon ausgehen, dass Jesus voll mit Recht am Kreuz hängt. Wieso sollte er an was anderes glauben? Aber nein, er hat vielleicht schon irgendwann mal was von Jesus gehört und hört er auch nur hier am Kreuz, was die Leute da unten sagen. Ach, wenn du doch Gott bist, ach, der Judenkönig, ach dies, ach das, wenn du doch tatsächlich Gott bist. Und diesmal merkt, okay, er ist tatsächlich Gott und ich sollte an ihn glauben. Und jetzt geht es rüber in die Herrlichkeit unseres Herrn. Jesus sagt zu ihm auf diese Bitte, dass Jesus an ihn denken soll in seinem Reich, sagt Jesus zu ihm, wahrlich, ich sage dir, mein lieber Dismas, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Dieses gesamte Setting, diesmal ein Verbrecher am Kreuz. Ein Verbrecher bekommt von Jesus zu hören, wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein.
Was ist das für eine Gnade? Wir haben hier Dismas als Verbrecher vorgestellt. Wir wissen nichts aus seinem Leben. Was wir aber sicher wissen, ist, ja, dass er nicht getauft wurde, er noch nie in seinem Leben ein Abendmahl gehalten hat, dass er vielleicht auch noch nie wirklich gebetet hat, dass er noch nie in einem Gottesdienst war und vielleicht auch noch nie einen Sabbat eingehalten hat. Ob er jetzt viele gute Taten vollbracht hat nach menschlichem Maß, ist jetzt natürlich auch umstritten, bestimmt die eine oder andere, aber letztlich hat ihn die schlechten Taten seines Lebens an das Kreuz gebracht. All das, er hat nichts gemacht, was nach heutigen Vorstellungen irgendwie wunderbar christlich wäre. Nichts. Und er hängt hier am Kreuz und hat es wirklich verdient zu sterben, weil er ein Verbrecher war. Aber nachdem er sich zu Jesus gewandt hat und bekannt hat, dass ich schuldig bin, hat Jesus sich zu ihm gewandt und hat gesagt, wahrlich, noch heute wirst du mit mir in das Paradies kommen. Das wirft so vieles über Bord, unsere eigenen Sichtweisen auf so vieles. Wie so oft, und da möchte ich uns alle ganz persönlich ansprechen, wie so oft knechten wir uns unter dem Gesetz. Wie so oft fühlen wir uns schlecht, wenn wir wieder mal in irgendeiner Sünde gefallen sind. Vielleicht aber auch das komplette Gegenteil. Vielleicht sind wir auch so gesetzlich, dass wir denken, oh ja, Mensch, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche. Oh, ich bete 24/7, morgens, mittags, abends. Sobald es jemandem schlecht geht, gebe ich ihnen 100 Millionen Euro, dann geht es der Person gut. Man kann sich auch hinter Gesetzlichkeit verstecken und dann davon ausgehen, ja, ist doch alles gut. Aber ich möchte euch eins ins Herz sprechen. Ja, das ist alles gut. Aber das ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist das Bekenntnis zu unserem Herrn Jesus Christus. Das Bekenntnis, dass wir neben ihm nichts sind, dass wir eigentlich schuldig sind, dass wir es eigentlich verdient hätten, am Kreuz zu hängen. Ja, es mag makaber zu klingen. Es mag makaber klingen. Wir alle sind ja wahrscheinlich keine Verbrecher nach menschlichem Recht. Okay, wir sind alle keine Verbrecher nach menschlichem Recht, aber es gibt halt dieses Gesetz und es gibt Gott. Vielleicht haben wir keine Fehltritte begangen auf menschlicher Ebene, aber wir haben vieles gebrochen am Gesetz Gottes. Aber genau deshalb ist Jesus ja am Kreuz gestorben, weil wir es einfach nicht hinkriegen. Wir kriegen es einfach nicht hin, diesem Gesetz gerecht zu werden. Wir kriegen es nicht hin, vor Gott aus uns selbst gerecht zu werden. Und deswegen ist der Glaube allein an dieser Stelle so kräftig. Ich möchte auch wieder ein Bild malen. Ja. Jesus ist das Fundament. Jesus ist das Fundament. Jesus ist die Erde voller Leben. Ja. Viele Mineralien, Vitamine. Und wir werfen, wenn wir anfangen an den Glauben und uns zu Jesus bekennen, werfen wir in diesem Moment die Saatgut des Glaubens in diesen Boden. Und dann ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste, denn in diesem Moment ist unser Saatgut, ist unser Herz in diesen Boden der Fruchtbarkeit gefallen. Und dann kann ein Baum wachsen. Und der Glaube wird stärker und stärker und er fängt an, Zweige zu bekommen und Früchte zu bekommen. Und wisst ihr, was diese Früchte sind? Ich glaube, dass all das, was wir unter Gesetzlichkeit und dergleichen verstehen, Früchte sein können, die aus diesem Glauben heraus wachsen. Aber die Früchte sind nicht wichtig, um damit dieser Baum steht, sondern für diesen Baum, für das ewige Leben ist der Glaube wichtig, nicht diese Früchte als solche. Das kommt von ganz allein, denn wenn wir Jesus kennenlernen aus diesem Glauben heraus, dann werden wir versuchen, ihm immer ähnlicher zu werden und werden immer mehr von seiner Weisheit verstehen und werden einfach automatisch Dinge in unserem Leben ändern, uns Dinge neu ausprobieren, andere Dinge ad acta legen. Und so wird unser Baum des Glaubens wachsen. Und ja, in der Bibel lesen wir auch von den Früchten des Geistes. Diese Früchte kommen auch dazu. Unser Leben wird sich ändern. Aber was ich noch dazu sagen möchte, jeder ist ein eigener Baum. Jeder ist ein eigener Baum. Wir als Gemeinde sind ein Wald in Christus. Wenn wir jetzt auf diesem Bild bleiben. Wir sind ein Wald, aber jeder ist ein eigener Baum. Und jeder lebt sein Leben vielleicht auf eine andere Art und Weise. Ja, man kann füreinander da sein, auf jeden Fall. Aber ich möchte, dass ihr, wenn ihr das nächste Mal an diesem Punkt angelangt, an dem ihr euch schlecht fühlt, an dem ihr euch nicht gut genug fühlt vor Gott. Oder vielleicht auch, wenn ihr euch zu gut fühlt vor Gott, möchte ich, dass ihr an diese Szene denkt am Kreuz, wo eigentlich so wenig passiert und doch so unfassbar viel. Dass hier am Kreuz eine Person ist, die es nach unserem Recht überhaupt nicht verdient hat zu leben. Und sie stirbt ja letztlich auch. Jesus hat die Person nicht geheilt. Aber was diese Person bekommt, ist das ewige Leben. Und ich möchte euch wirklich zusprechen, dass ein jeder von uns, der an Christus glaubt, ich möchte es euch nicht nur zusprechen, ich möchte euch die Gewissheit ins Herz reden, dass ein jeder von uns, der an Christus glaubt, auch diesen Satz von Jesus voller Liebe annehmen und Dankbarkeit annehmen darf. Wahrlich, ich sage dir, Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist das Geschenk Gottes an uns. Das ist das Geheimnis des Kreuzes. Dass wir noch heute mit Jesus im Paradies sein dürfen. Ich möchte zum Abschluss beten. Vater, ich bitte dich, dass du dieses Wort in unser Herz pflanzt. Ich bitte dich, dass es in unserem Herzen einen Klickmoment gibt, in dem wir verstehen, dass wirklich der Glaube an dich reicht. Vater, ich bitte dich, dass du, wenn ich noch nie irgendwie gesagt habe, dass ich an dich glaube oder sonst was, dass du mich annimmst. Vater, ich bitte dich, dass du an mich denkst, wenn du in dein Reich kommst, und ich danke dir, dass du das tun wirst. Vater, ich bitte dich, dass dieser Baum wachsen wird im Leben. Dass dieser Baum Früchte tragen wird im Leben. Und dass dieser Baum mit Gewissheit ins ewige Leben übertreten darf. denn du bist voller Gnade, Jesus Christus.